Dankeschön. Heute ist ein sehr bekannter Bibeltext, der in unserer Predigtreihe zum Johannesevangelium kommt. Und das Schöne ist, dass Gott mich durch diesen Text wirklich erschüttert hat. Es ist immer schön, wenn so diese Texte mal durchgeht und man sich denkt, ja, genau, haben wir eh schon, ich weiß nicht, wo oft gelesen, wissen wir alles, ja, schön und so. Ne? Aber eben, das ist immer wieder schön, wenn Gott einem dieses Mehr zeigt, was da in seinem Wort drinnen steht. Der Bibeltext ist im Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Das ist die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Also wirklich bekannt. Ich lese es vor mal den Text. Jesus aber begab sich zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da führten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst du denn dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nach vorne und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Jesus richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr. Die Falle, die die Pharisäer Jesus da in dem Text stellen wollen, ist immer dieselbe. Die haben es einfach immer wieder nach demselben Schema probiert. Sie versuchten immer wieder nachzuweisen, dass Jesus sich nicht ans Gesetz hält. Und wenn er sich nicht ans Gesetz hält, dann kann er auch nicht von Gott kommen. Geht ja nicht. Ja. Wobei wir wissen, wobei es wichtig ist zu wissen, dass das Gesetz für das Volk Israel weit mehr war als nur eine Rechtsvorschrift. Da ging es nicht nur um Regeln und um Gesetze, wie halt bei uns das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch oder so, sondern das Gesetz war Ausdruck des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Das war also viel mehr als nur eine Sammlung von Rechtsvorschriften. Durch das Gesetz, über das Gesetz hat Gott in seinen Bund mit dem Volk Israel geschlossen. Das heißt, wenn Jesus sich nicht ans Gesetz hält, dann stellt er sich außerhalb dieser Gemeinschaft. Und das Gesetz selbst sagt sogar, dass diejenigen, die sich nicht an das Gesetz halten, von unter dem Fluch Gottes stehen. Im 5. Mose Kapitel 28 ab Vers 15 kann man nachlesen die ganzen Flüche, die da ausgesprochen werden über diejenigen, die sich nicht ans Gesetz halten. Und das sind heftige Dinge, die gehen bis zur völligen Auslöschung der Existenz. Also das ist nicht ohne, was Gott da sagt. Und das Spannende ist, dass Jesus, so wie immer, wenn ihm die Pharisäer eine Falle stellen, ganz anders reagiert als erwartet. Jesus bricht das Gesetz nicht, sondern er macht was ganz anderes. Er hält den Anklägern einen Spiegel vor. Und indem er ihnen ihren Spiegel vorhält, entblößt er ihre Selbstgerechtigkeit, weil die waren ja nicht blöd, die waren sich ihrer Unvollkommenheit sehr gut bewusst. So verbohrt waren sie dann auch wieder nicht. Und klarerweise waren das die Älteren mehr als die Jüngeren. Das kann ich gut verstehen. Ich war auch einmal jung und habe mit 20 geglaubt, ich habe die Welt verstanden, so wie viele von uns in dem Alter. Ja. Und er rehabilitiert die Frau auf gewisse Weise vor den Zuhörern und Anklägern, weil er klar macht, dass im Grunde niemand besser ist als sie. Jetzt kommt aber ein wichtiges Aber. Und das Aber ist, dass er das Verhalten der Frau nicht entschuldigt oder rechtfertigt. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen. Die Vorwürfe, die Anklage der Pharisäer gegen die Frau, die waren völlig berechtigt. Sie hat mit einem anderen Mann geschlafen, der nicht ihr eigener war. Das war so. Da haben die Pharisäer nicht gelogen. Aber er sagt, ich verurteile dich nicht dafür. Und, was auch ganz wichtig ist, er sagt, geh und sündige nicht mehr. Das heißt, er gibt der Frau, die eigentlich den Tod verdient hätte, wenn es nach der Gerechtigkeit ginge, hätte die Frau zum Tod verurteilt werden müssen. Da hätte kein Weg daran vorbeigeführt. Und diese Frau erhält eine einmalige zweite Chance. Plus, und das ist auch wichtig, den Auftrag, ihr Leben zu ändern und aufzuhören, dass sie das, was nur Gott ihr geben kann, bei anderen Männern sucht. Und es gibt dann auch ein Missverständnis, das wir da auch gerne einmal haben, ich habe das zumindest gehabt, es spukt einen so im Hintergrund, wenn man hört Ehebrecherin, dann denkt man, boah, das ist so ein liederliches Weib, das da ihren armen Mann hintergangen hat und so, das muss nicht so sein. Das wissen wir nicht. Es ist genauso möglich, dass das eine Frau war, die ihr Mann, seit sie verheiratet waren, schlecht behandelt hat, ihr keinen Respekt, keine Wertschätzung und nichts erwiesen hat und sie einfach nur Sehnsucht nach Nähe, Trost und Zuwendung gehabt hat. Das ist auch möglich. Also sehen wir nicht vorschnell mit dem Urteil über diese Frau. Das entschuldigt ihr Verhalten nicht, ja? Aber es wirft doch ein bisschen ein anderes Blick und es kann auch meine und unsere so diese Selbstgerechtigkeit, die da so schnell in uns hochkommt, ein bisschen herausfordern. Dass wir eben nicht vorschnell sind in unseren Urteilen darüber, über diese Frau oder über andere Menschen. Das Problem ist natürlich, wenn die Frau Trost und Zuwendung und Nähe bei anderen Männern sucht, das hilft nichts. Da sucht sie am falschen Ort. Weil andere Männer oder für Männer andere Frauen oder für Männer und Frauen Pornografie heutzutage sind kein geeigneter Ort, um das zu finden. Das funktioniert nicht. Das verschafft uns kurzfristig ein gutes Gefühl und auf gute Gefühle steht unsere jetzige Gesellschaft ungemein. Heute ist es ja fast das Maß der Dinge, dass man sagt, was sich gut anfühlt, das kann doch bitte nicht falsch sein. Es fühlt sich gut an, wie kannst du so böse sein und sagen, dass das falsch ist? Ja, das kann man und das muss man auch. Es ist wichtig, dass wir klar bleiben und falsche Dinge falsch benennen. Das hilft nichts, weil der Preis für das Gefühl, gute Gefühl ist auf der einen Seite innere Zerrissenheit, weil man im Hinterkopf ja eigentlich immer weiß, normalerweise, dass man eine Lüge lebt und dass das nicht gut ist, was man da tut. Und es führt auch zu Zerstörung im Leben anderer Menschen. Wenn Kinder involviert sind, ist es noch viel schlimmer, ne? Weil die können überhaupt nichts dafür. Die kommen unschuldig zum Handkuss. So viel dazu. Ein bisschen ein Hintergrund zu diesem Text. Was mich so erschüttert hat an diesem Text ist, dass Gott mir gesagt hat oder gezeigt hat, über das, was ich verstanden habe, dass ja ich diese Ehebrecherin bin. Dass es nicht ein Text darüber ist, wie Jesus mit Leuten umgeht, die halt furchtbare Dinge gemacht haben, viel schlimmer, als ich sie jemals tun würde. So mein Denken dann gerne mal. Sondern dass Jesus da ganz konkret von mir spricht. Dass Jesus ganz konkret von mir sagt und sagt, ja, du bist so. Du bist so ein Mensch, der immer wieder das, was er braucht, woanders sucht. Genau, ja. Genau, das ist ja nichts anderes. Nicht? Wir wenden uns von Gott ab, indem er die Dinge, die nur er uns geben kann, woanders suchen. Das heißt, in der Geschichte geht es nicht darum, dass Jesus ja so viel lieber und netter ist als diese bösen Pharisäer und so, sondern da geht es darum, dass ich zu Recht angeklagt werde, weil ich Dinge falsch mache, jeden Tag, wenn wir sie ehrlich sind. Aber dass Jesus mir vergibt. Und dass Jesus mir immer, immer wieder eine neue Chance gibt. Und das ist so ein bisschen, das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist. Oft wir kämpfen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kämpfe immer wieder auch so mit so negativen Gedanken über mich selber, wenn ich mal dran denke, was ich falsch gemacht habe und was ich da hätte, habe ich nichts gesagt oder da habe ich mich blöd verhalten und könnte mir in den Hintern beißen, wenn ich könnte und, ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Die eine ist, dass ich dagegen kämpfe, so dieses klassisch charismatisch, pfingstlerische, so ich weise diese Gedanken zurück in Jesu Namen und, ja. Das will ich nicht schlecht reden. Das ist, es gibt Zeiten, da ist das wichtig und notwendig. Also ich sage nicht, dass das falsch ist, sondern es ist vielleicht nicht immer das Richtige. Weil wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, diese negativen Gedanken, die an meinem Kopf da abgehen, ja, das sind ja normalerweise keine falschen Sachen. Das sind ja Dinge, die ich wirklich falsch gemacht habe, wo ich reale Fehler gemacht habe und die reale Konsequenzen gehabt haben. Ja? Das heißt, die Anklagen sind richtig. So wie bei den Pharisäern gegenüber der Frau. Die hat mit einem fremden Mann geschlafen, geht nicht. Aber was tun wir dann damit? Ich meine, es steht in der Offenbarung 12,10, steht das auch. Ja, es ist der Feind, der uns permanent vor dem Thron Gottes steht und die Brüder verklagt. Offenbarung 12,10 könnt ihr nachlesen. Ja. Da steht einer wirklich vor Gott und klagt uns permanent an und sagt, schau dir die Frone an, schau dir den Georg an, schau dir den Helmut an, was die gemacht haben, wie die denken, wie die tun. Unglaublich. Und er hat recht. Oft sind diese Dinge übertrieben. Oder empfinden wir sie viel zu viel größer, als sie wirklich waren? Oder sind sie verdreht irgendwie oder so? Aber oft ist ein wahrer Kern dahinter. Und es gibt neben diesem Kampf gegen diese Gedanken, gibt es eine andere Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, dass ich zu, wenn der Feind daherkommt, wenn diese Stimmen herkommen, dass ich sage, ja, stimmt, ist richtig. Ich habe da falsch gehandelt. Es war furchtbar, was ich aufgeführt habe. Ich hätte das niemals tun dürfen. Aber Gott hat mir vergeben. Gott hat mich freigesprochen. Er hat gesagt, er hat mir versprochen, dass er mich nicht verurteilt dafür, sondern dass er mir eine neue Chance gibt. Und ich denke mir, ob das nicht manchmal der jesusmäßigere Weg ist, mit unserer Schuld, mit unseren Schuldgefühlen umzugehen. Dass wir nicht in die Rechtfertigung hineinkippen, das ist sowieso immer. Sich rechtfertigen für irgendwas, was wir falsch gemacht haben, ist nie eine gute Idee. Weil da kommen wir nicht weiter, da stehen wir uns nur selber im Weg. Aber auch nicht so dieses Zurückweisen, dieses Abwehren oder so. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Und ob es nicht besser ist zu sagen, auch wenn man jetzt so dieses geistliche Bild hinnimmt, wenn da der Feind ist, der mich anklagt, dass ich ihm sage, ja, stimmt. Erzähl mal was Neues, ich weiß es eh. Ist mir eh klar. Ne? Aber was willst du damit? Ich weiß, dass ich es falsch gemacht habe. Ich weiß, dass ich Blödsinn gemacht habe. Dass ich hässliche Gedanken habe, vor denen uns man mitunter selber graust. Ja, alles richtig. Aber Jesus hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Jesus hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Du kriegst eine neue Chance von mir und mit meiner Hilfe kannst und wirst du das schaffen. Und ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges. Also mir hilft das sehr. Wenn ich mir denke, ja, da spare ich mir so viel Kraft und Energie, wenn ich mich nicht mehr verteidigen muss, sondern wenn ich einfach sagen kann, ja, aber Jesus. Ein zweiter Punkt, der mich angesprochen hat in dem Text ist, dass wir der Jesus, den wir da in dem Text sehen, das ist nicht der liebe und nette Jesus. Damit habe ich sowieso ein Problem mit diesem Bild, weil ein lieber Jesus ist für mich ein, ich sage es jetzt einmal ganz hart, ein kraftloser und kastrierter Jesus. Wenn Jesus nur lieb ist, dann würde ich ihm nicht nachfolgen wollen, weil das ist für mich, gerade für mich als Mann, extrem unattraktiv, jemand, der lieb ist. Jesus ist voller Liebe und das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber Jesus ist auch klar. Er hat unendliche Liebe gehabt für die Menschen, für die, die es verbockt haben, für die, die es falsch gemacht haben. Seine Liebe war grenzenlos für die Menschen. Aber er war auch grenzenlos klar. Er hat zu der Frau nicht gesagt, ja, passt schon, nicht so schlimm, schau, wird schon wieder. Nein, mit keinem Wort. Er hat nur gesagt, ich verurteile dich nicht. Er hat nicht gesagt, das ist eh nicht so schlimm, was du gemacht hast, weil das wäre eine Lüge gewesen. Jesus, ich meine, ich bin noch immer dabei, die Evangelien zu studieren und ich sehe immer wieder, dass Jesus, wie gesagt, wirklich voller Liebe war, aber er war auch unglaublich klar und ziemlich kompromisslos. Er hat seinen Zuhörern und Schülern viel abverlangt. Und er hat klar davon gesprochen, dass es einen Preis hat, ihm nachzufolgen. Ich habe einmal nachgeschaut, es gibt diesen Satz, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und der steht in den Evangelien insgesamt 6-mal. 2-mal Matthäus, 1-mal Markus, 2-mal Lukas, 1-mal Johannes. Und dann denken wir, okay, das scheint ein wichtiger Ersatz zu sein, wenn das so oft drinnen steht, da geht's um was. Und das meint er genau dieses Geh und sündige nicht mehr. Häng dich nicht an deine alten Wege, häng dich nicht an das, so wie du es von früher her gewohnt bist, als du mich noch nicht gekannt hast. Geh nicht diese Wege weiter. Änder dein Leben. Ich bin bei dir, ich helfe dir, ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir alles, was du brauchst, aber die Entscheidung musst du treffen. Die Entscheidung liegt bei uns. Und das ist eine falsche Erwartung, wenn wir glauben, dass die Veränderung in unserem Leben so plopp einfach so vom Himmel fallen wird, ohne dass wir was dazu tun. Das einerseits macht, tut sie das, ja. Aber in der Offenbarung, das ist auch so einer von meinen Lieblingsversen in diesem Zusammenhang, sagt Jesus, schau, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Das heißt, er steht vor der Tür und klopft an. Er sagt, lass mich dir helfen, dein Leben zu ändern. Lass mich dir helfen, dein Leben in Ordnung zu bringen. Aber ich muss ihm die Tür aufmachen. Die Entscheidung bleibt mir nicht erspart. Das ist mein Teil. Mich selber verändern kann ich nicht, das geht nicht. Da braucht man Gott, da braucht man den Heiligen Geist, da braucht man seine Kraft. Und das ist ja auch sein Versprechen an uns, dass er uns ein neues Leben schenkt, dass er uns eine Wiedergeburt schenkt, dass wir wirklich von neu geboren sind und ganz neu und anders sind. Ja, aber es braucht unsere Entscheidung. Die Frage ist noch, warum rede ich da so viel von Schuld? Ist nicht das angenehmste Thema? Ist heutzutage ziemlich unpopulär? Aber es ist wichtig, dass wir uns diesen Dingen stellen, weil ein Evangelium oder eine gute Nachricht von Jesus, die nicht von unserer Schuld spricht, ist kraftlos. Da fehlt eins der zentralsten Dinge überhaupt. Weil wenn wir unschuldig sind, wofür braucht man dann Jesus? Es wäre ja sinnlos, dass er sich da am Kreuz abschlachten und foltern und ermorden lässt. Weil wenn wir eh gerecht sind und gute Kerle sind. Das heißt, es ist einfach ein Stück Wirklichkeit, mit dem wir uns beschäftigen und wo es nicht gut ist, wenn wir davonlaufen. Weil das ist ja da, es ist ja so, es hilft dir nichts. Wir können uns schönreden, so viel wir wollen, das kann ich ganz gut, ist meine Erfahrung. Aber es ist ja trotzdem da. Ja. Und die gute Nachricht ist eben, ja, wir sind alle schuldig, ja, wir kriegen es alle nicht auf die Reihe, ja, wir haben uns von Gott abgewandt, ja, wir haben es falsch gemacht, zutiefst falsch. Aber Jesus ist gekommen, um uns die Tür zu öffnen, damit wir einen neuen Anfang haben können. Jesus ist gekommen, damit wir genau aus diesem verdrehten und verkehrten Leben herausfinden können. Und wenn wir darüber nicht sprechen als Christen, dann geben wir den wichtigsten Punkt vielleicht sogar der guten Nachricht auf. Dann haben wir dieses liberale Evangelium, wo es nur darum geht, dass wir alle nett sind zueinander und dann ist alles gut. Es wäre schön, wenn es so funktionieren würde, aber es funktioniert leider nicht. Weil unser Herz drinnen, nach außen können wir gern lieb und nett sein, das kann ich auch gut. Aber Jesus sagt, es geht um dein Herz. Wenn du euch die Bergpredigt durchlässt, was seine Maßstäbe sind, wenn du zornig bist auf deinen Bruder, dann ist das so, wie wenn du ihn erschlagen hättest. Da will Jesus ja nichts anderes sagen, als dass er sagt, schau, da drinnen ist das Problem. Da. Nicht das, was du machst, da drinnen. Und das möchte ich lösen und davon möchte ich dich befreien. Lukas 7,47 steht, da geht es auch um eine wahrscheinlich Ehebrecherin, Sünderin steht da nur, aber sie ist wahrscheinlich eine Frau gemeint, die außereheliche Beziehungen hatte oder vielleicht sogar eine Prostituierte war. Da sagt Jesus über diese Frau, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Deshalb hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und ich glaube nicht, dass Jesus damit sagen will, dass der Pharisäer, bei dem er da zu Gast war, der ihn eingeladen hat, dass der ja eigentlich, er war schon ein besserer Mensch als diese böse Prostituierte da. Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Ich glaube einfach, dass diese Frau, was auch immer die angestellt hat, sich ihrer Schuld viel mehr bewusst war als der Pharisäer. Und darum geht's. Wie weit ist mir bewusst, wie sehr ich vor Gott schuldig bin? Ne? Wann vergibt uns Gott, ist die Frage. Wie geht das, dass Gott uns viel vergibt oder wenig vergibt? Weiß jetzt nicht, wo das steht. Wenn wir unsere Verfehlungen, das, was wir falsch gemacht haben, vor ihm zugeben, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von all diesem Schmutz, der an unserem Geist, unserer Seele und manchmal auch an unserem Körper klebt. Vergeben wird uns dann, wenn wir um Vergebung bitten. Wenn wir glauben, wir sind eher die tollen, frommen, guten Leute und Gott nicht um Vergebung bitten, dann wird Gott uns auch nicht vergeben. Das heißt, es ist, ich will jetzt da keine Theologie machen, dass man sagt, alle Sünden, die wir nicht bekennen und so weiter. Es gibt diese Lehre, wo es heißt, dass er sagt, wenn wir Sünden nicht bekennen, dann bleibt die an uns. Nein, glaube ich nicht. Und ich will mich jetzt auch nicht da auf das, diesen Bereich da rein. Ich glaube, es geht darum, wie sehr ist uns unsere Fehlbarkeit bewusst. Und ich merke, je mehr es mir bewusst ist, umso größer wird meine Liebe für Gott. Und umso größer meine Liebe für Gott wird, umso mehr kann ich auch meine Mitmenschen lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Wenn ich mich nicht, selber nicht lieben kann, dann werde ich meine Mitmenschen auch nicht lieben können. Aber wenn ich viel von Gottes Liebe und Gottes Vergebung und Gottes Gnade erlebt habe und mir dessen sehr bewusst bin, wenn ich das weiß und verstanden habe, dann ist es leicht für mich, meine Mitmenschen zu lieben, weil ich mich ja selber geliebt und angenommen weiß. Und wenn ich das weiß, dass das unverdient ist, dann ist meine Liebe umso größer. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ein Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, und ich glaube, das ist das Herz oder das Kern oder das, was Gott uns heute weitergeben will. Die Frage ist, was hat Jesus da auf die Erde geschrieben? Da steht zweimal, er schrieb mit dem Finger auf die Erde, da in den Sand oder wie auch immer das da war. Keine Ahnung. Es gibt einige Auslegungen, die verschiedene Theorien haben. Im Endeffekt wissen können wir es nicht. Und ich habe mir dann gedacht, na, vielleicht hat Gott das ja auch deswegen offen gelassen, damit er die Möglichkeit hat, da situationsbezogene Antworten uns zu geben. Oder uns Antworten zu geben, die uns jetzt gerade momentan ansprechen. Und die Antwort, die mich in dieser Situation so angesprochen hat, das sind jetzt meine Gedanken, also ich erhebe da jetzt keinen Anspruch darauf, dass das jetzt irgendeine geistliche Wahrheit ist, aber ich glaube, es ist ein gutes Prinzip. Vielleicht hat Jesus ja eine Botschaft für die Zuhörer auf die Erde geschrieben. Und zwar sowohl für die Frau als auch für die Pharisäer, für beide. Vielleicht war so mein Gedanke dabei, vielleicht hat er ja einfach nur auf den Boden geschrieben, was sich in den Herzen der Menschen abgespielt hat. Im Herz von der Frau, im Herz von den Pharisäern, vielleicht auch im Herz von ein paar Zuhörern. Und wenn man das dann wirklich sich anschaut, dann war das, also für die Frau war das ganz sicher unangenehm und schmerzhaft, da so offen lesen zu müssen, was mit ihrem Herz los ist. Für die Pharisäer wahrscheinlich auch, weil das ihre Selbstgerechtigkeit ans Licht gebracht hat. Und die Frau, dass sie nach dem Gesetz wirklich den Tod verdient hat, fertig. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich nicht. Geh und ändere dein Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Frau schwer gefallen ist, ihr Leben nach dieser Begegnung mit Jesus zu ändern. Weil Jesus hat sie im wahrsten Sinn des Wortes vor dem Tod gerettet. Und Steinigung ist kein angenehmer Tod, wenn einem so lange die Steine auf dem Schädel donnern, bis man stirbt. Ist nicht schön. Wenn man so vor der eigenen Hinrichtung gerettet wird, dann macht das was mit uns. Mit jedem von uns, völlig wurscht. Also da muss man schon sehr, sehr abgestumpft. Ich glaube, dass wenige Menschen so abgestumpft sind, dass ihnen das egal ist. Und deswegen, glaube ich, ist es der Frau sehr, sehr leicht gefallen, zu sagen, ja, ich höre auf, das gebe ich mir nicht mehr, das tue ich mir nicht mehr an, weder mir noch anderen. Ich möchte jetzt ein anderes, ein neues, ein besseres Leben führen, mit Hilfe von Jesus. Und vielleicht ist das heute gerade die Begegnung, die Jesus uns ermöglichen will. Dass wir wirklich vor ihm hingehen und sagen, ja, ich hab's vermasselt, ja, ich hab's verbockt, ja, ich hab Mist gebaut. Aber ich danke dir, Jesus, dass du mich nicht verurteilst. Verzeih mir, Jesus, und hilf mir, mein Leben zu ändern. Und vielleicht ist das, das würde ich gerne in die Gebetszeit dann nachher mit hineinnehmen. Einfach diesen Gedanken zu sagen, einfach wirklich vor Gott zu kommen, zu sagen, ja, wenn euch irgendwelche Dinge klar geworden sind, oder wenn noch nicht, dann schaut einmal, spürt ein bisschen hinein. Und einfach zu sagen, ja Gott, danke, dass du mich nicht verurteilst. Danke Jesus, dass du mich nicht verurteilst. Danke, dass du mir eine zweite Chance gibst. Und danke, dass du mir dadurch hilfst, dass ich deine Liebe zu mir besser verstehen kann. Und dass ich aus dem heraus dann dich, dein Wesen, deinen Charakter viel, viel besser nach außen hin widerspiegeln kann, damit auch andere Menschen erleben und sehen und erfahren können, dass ein anderes Leben möglich ist. Dass es einen Weg gibt, um frei zu werden von Schuld, von Gebundenheit, wie auch immer die jetzt ausschauen mag, von Krankheit, was auch immer. Und damit möchte ich abschließen. Ich warte jetzt noch, der Felix kommt gleich. Bist du bereit, Felix? Oder brauchst du noch ein bisschen? Bist du bereit? Ah, okay. Genau. Damit übergebe ich jetzt das Mikrofon wieder dem Georg. Und dann